ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Im Jahre 2004 ist die Zeitreise Wirklichkeit geworden.
Sie werden beschuldigt, eine Zeitreise mit der Absicht unternommen zu haben, die Zukunft zu ändern.
Und ein Verbrechen.
Durch eine Reise in die Vergangenheit ein Vermögen zu machen, ist ziemlich leicht.
Ich weiß zufällig, dass ihr in diesem Wagen eine Ladung Gold transportiert, die für General Lee ist.
Sie werden lachen, aber es gibt diese Technologie schon.
Und jetzt will sich ein Mann...
Kennst du Aaron Nicone?
...auf diese Weise den Traum von der Macht erfüllen.
Er wird ganz bestimmt Präsident.
Sie brauchen keine Presse, sie brauchen nicht die Wahrheit. Alles, was sie brauchen, ist Geld.
Aber um unrechtmäßige Zeitmanipulationen zu verhindern...
Bin ich tot?
...hat er sich ein Mann in den Kopf gesetzt, ihn aufzuhalten.
Wenn ich nicht zurückgehen darf, um sie zu retten, dann darf dieser Schweinehund auch nicht zurückgehen, um sich zu bereichern.
Sie bleiben hier, Walker. Denn in meiner Zukunft sind sie tot.
Ich fürchte, sie planen zu weit voraus.
Jean-Claude Van Damme. Ron Silver.
Bringt ihn um!
Mia Sara.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 315. Unfassbar. Unfassbar.
Ja,
unfassbar, also, möchte ich
sagen. Dass du richtig gerechnet hast. Ja, das ist unfassbar.
Des Bahnhofskino-Podcast. Und der Satz ist auch erfolgreich zu Ende gebracht. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, wie immer.
Hallo,
wie fast immer seit 314 Episoden. Hm. Ja, lang ist her und das Thema Zeit wird ein gewichtiges sein diese Woche. Ein geradezu leitmotivisches an diesem heutigen Abend. Wir sprechen nämlich über Time Bandits von Terry Gilliam. Das habe ich richtig mir notiert, ne?
Ja, genau. Von 1981. Genau.
Korrekt. Und dann an zweiter Stelle über Time Cop von Peter Hyams mit Jean-Claude Van Damme.
Recht so.
Ja, ich bin ganz froh, dass ich mir die Filme korrekt gemerkt habe, denn sonst hätte ich mich irgendwie auf irgendwelchen Käse vorbereitet. Das ist noch nie passiert. Ich meine, wir hatten über 7 Jahre Zeit, aber irgendwie so eine Woche, in der wir uns quasi zusammen telefonieren und dann im Gespräch feststellen, warte mal, ach, über den Film reden wir.
Genau, warum redest du über das Kettensägen-Massaker? Wir wollten doch über die Sesamstraße reden.
Richtig.
Ja.
Ja, mal gucken. Wir haben ja noch Zeit.
Ja.
Kann ja alles noch kommen.
Du meinst, wir können uns Mühe geben?
Ich glaube, die Zeit wird helfen. Die Zeit. Wir werden einfach zunehmend dement und irgendwann wird das Ganze von selbst kommen.
Oder kommt das spontan?
Ja, das ist... Ach, in Handarbeit, Mund geblasen, lange vorbereitet.
Bilder im Kopf, die ich nicht brauche, danke.
Die Zeit wird ihr Übriges tun, denke ich mal. Wir werden irgendwann einfach so einen Status fortschreitender Demenz erreicht haben, dass wir es gar nicht merken. Ja. Und es wird, glaube ich, solche Blüten tragen, dass wir irgendwann uns mitten im Filmgespräch schon befinden und so in Minute 20 oder 30 merken, ach, du redest ja von einem vollkommen anderen Film.
Ja, genau.
Okay, der Witz ist jetzt auch totgeritten.
Ich glaube schon.
Moonshade schreibt dazu und dann überlasse ich dir das Wort. Von seinen fernsehgeilen Eltern, Moonshade, extrem vernachlässigt, flüchtet sich der junge Kevin häufig in seine Träume, bis eines Nachts tatsächlich 6 Zwerge aus seinem Kleiderschrank vor seine Füße fallen. Die arbeiten normalerweise für das oberste Wesen und haben jetzt eine Karte mit allerlei Zeitlöchern gestohlen, um die erfolgreichsten Banditen aller Zeit zu werden. Begeistert folgt ihnen Kevin auf der weiten Reise. In Frankreich lernen sie Napoleon kennen, der jedoch ein rechter Kindskopf ist. Agamemnon erweist sich für Kevin als eine Art Vaterfigur, während Robin Hood überraschenderweise ein schwuler Bauernunterdrücker ist. Aha. Doch dann greift das Böse nach der Karte und die 7 müssen in der Festung der Dunkelheit zum Kampf antreten.
Okay.
Ich glaube, dieses Stiff Upper Lip British Affectionate Dingens, da verwechselt Moonshade mit...
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das nicht vielleicht auch so übersetzt haben. Ich habe das lange nicht mehr auf Deutsch gesehen.
Ach so, du meinst irgendwie, ja, alles klar.
Ich glaube, er ist ein bisschen affektiert in der deutschen Synchro. Also ich glaube, er ist nicht typisch 80er kodiert, aber ich möchte Moonshade jetzt nicht zu viel vorwerfen, weil es könnte durchaus sein, dass das so unterschwellig mitkommt. Aber ja, natürlich, er ist Robin Hood, gespielt von John Cleese hier in einem kurzen Auftritt, ist natürlich eine ganz, ganz klassische John Cleese-Figur.
Ja. Ich dachte, Moonshade hat das vielleicht mit diesem hier Gay Merry Man so ein bisschen falsch verstanden und vielleicht
das, ja.
Noch den Errol Flynn-Film im Kopf oder so, keine Ahnung. Ja, egal. Wen sollte man darstellerseitig erwähnen? Kenny Baker, ist bekannt, David Warner spielt hier den Bösewicht, das Supreme Being, gespielt von Ralph Richardson, und Gastauftritte von Shelley Duvall, Michael Palin, Cleese hatten wir erwähnt, Ian Holm,
genau.
Sean Connery,
ja. Natürlich, Jack Purvis, einer der Hauptrollen auch, genau.
Sehr prominent besetzt.
Ja.
Und ich glaube, ein Film, mit dem du sehr viel länger lebst als ich, deswegen überlasse ich dir das erste Wort. So,
wie von Hammond, noch erwähnt. Hammond.
Ja.
Ciao. In der Tat. Ich lebe mit dem Film schon relativ lange. Ich habe den, keine Ahnung, wie viele hunderttausend Mal gesehen. Eher durch Zufall. Ich habe keine Ahnung, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber er lief spät in der Nacht in einem der öffentlich-rechtlichen, also ARD oder ZDF. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, welches davon, aber auf jeden Fall weiß ich, dass er zu spät lief, als dass ich ihn hätte live sehen können. Also haben wir ihn aufgenommen. Was also bedeutet, es war einer der Filme, die der Frühphase unseres Videorekorder-Besitzes entsprechend auf Band gebannt wurde. Und dann wurde er natürlich rauf und runter geguckt. Ne? Man, keine Ahnung, wenn du irgendwie nur 5 Filme hast, dann werden die halt 4 gesehen. Aber ich fand den eben auch toll. Und ja. Zu einem Zeitpunkt, an dem ich den Monty Python Anspruch noch gar nicht so hatte. Also ich, irgendwann habe ich gedacht, ich muss alles sehen, was die Pythons gemacht haben, einzeln oder zusammen. Das war dann aber auch der Moment, wo mir aufgefallen ist, dass Time Bandits dazugehört.
Ah, okay.
Ja, also ich hatte den halt nicht in diesem mit diesem Vorwissen gesehen.
Ah, okay. Du hast einfach den die Zusammenhänge nicht erkannt oder hast du tatsächlich keinen Monty Python Film zuvor gesehen?
Nee, also, ich bin mir relativ nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich von Monty Python bestenfalls. Also ich erinnere mich, dass mein erster Python Film war Now for Something Completely Different, also Wunderbare Welt der Schwerkraft. Als er irgendwann mal im Fernsehen lief, ich glaube, es war Neujahr, also Silvesterabend in Neujahr.
Passt rein. Ja.
Genau. Irgendwie auf einer Party. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen. Fand es aber irgendwie toll. Mein Bruder hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in einer Wiederaufführung mal die Ritter der Kokosnuss gesehen und hat mir davon erzählt. Aber also Terry Gilliam, Michael Palin, John Cleese, das war nichts, mit dem ich halt wirklich so in dem Sinne was anfangen konnte.
Ja.
Ich wusste nicht, wer diese Leute sind. Ich glaube, die einzigen der einzigen Schauspieler aus der gesamten Reihe, Jim Broadbent übrigens, auch in einer ganz kleinen Nebenrolle.
Ja, stimmt.
Ich glaube, es war halt einfach Sean Connery durch James Bond. Das war das Einzige, was mir da was gesagt hat. Aber damals, also meine Eltern hatten die Hör zu im Haus und dann gab es natürlich irgendwie mal ein Foto von den Filmen, die Hör zu für besonders interessant fand in ihrem Programm, und das fand ich halt irgendwie spannend und Fantasy und Zeug und Zeitreisen und all das. Das sprach mich halt an und entsprechend habe ich es halt aufgenommen und hatte ich so das Gefühl, oh, das ist aber ein großes Ding, dass sie das im Fernsehen zeigen, weil muss halt so was um 84, 85 rum gewesen sein, und deswegen wurde das halt aufgenommen.
Ja?
Und traf meinen persönlichen präpubertären Geschmack sehr, sehr genau. Also,
ja.
Ich fand ihn wirklich sehr komisch, aber ich war auch gleichzeitig sehr, ich war sehr verstört, weil der Film, sieht halt toll, sieht toll aus. Also aus heutiger Sicht sieht er toll aus. Damals fand ich ihn halt schon sehr, sehr düster und dreckig.
Ist er auch.
Wenig glamourös. Und ich glaube, David Warner kannte ich, glaube ich, noch aus Tron. Fällt mir dabei gerade ein. Mhm. Genau, jedenfalls, dass halt irgendwie alles schief geht und irgendwie überhaupt kein, also nirgendwo in keiner von den Episoden auch nur ansatzweise irgendwas wie eine glückliche Begebenheit zu sehen ist oder gar ein Happy Ending,
ja.
fand ich schon verstörend, aber faszinierend, weil ich dachte irgendwie, wow, sowas geht? Das kann man machen? Klasse. Und dann letztendlich der End-Title-Song von George Harrison, der hat es mir damals echt angetan. Und ich erinnere mich, in einer der sechswöchigen Sommerferien habe ich den fast jeden Tag geguckt. Der lief dann irgendwann nur noch nebenbei und ich habe irgendwie, keine Ahnung, gezeichnet oder was ich halt da so gemacht habe.
Ja, ja.
Aber der lief halt. Ständig im, keine Ahnung, Wechsel mit irgendwelchen anderen Sachen, die wir immer noch auf Video hatten. Entsprechend, ja, das ist eine Weile her.
Oh Mann. Ich merke schon, du lässt mir keine Chance. Jetzt komme ich an hier mit meiner Ratio und.
Deiner Ratio? Gefolgt von Farm oder?
Es ist kein besonders guter Film, ist mein Eindruck. Aber ich habe auch deutlich weniger lange mit dem Film gelebt als du. Also ich habe ihn zwar relativ früh gesehen, was heißt relativ, nicht mal annähernd so früh wie du, aber es muss ab in den späten 90ern, Anfang der 2000er gewesen sein. Aber eben völlig ungleich zu dir, eben mit dem Hintergrundwissen, ach, der ist von Terry Gilliam. Der Typ, der Brazil gemacht hat, der Typ, der Fisher King gemacht hat, der Typ, der, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon 12 Monkeys rausgekommen war. Es muss später 90er gewesen sein, sowas in der Kante. Mhm. Und entsprechend auch ehemaliges Ex-Python-Mitglied und verbunden mit einer entsprechenden Erwartungshaltung, ja, die ich aber schon so ein bisschen selber zurecht gedämpft hatte mit, ja, ich kannte eben Jabberwocky schon und wusste, wir haben jetzt irgendwie keinen, wahrscheinlich keinen Python-schen Genius zu erwarten, wie anderswo, ja, sondern es ist eben eher so ein Kinder- und Jugendfilm. Und dennoch war ich damals so ein bisschen enttäuscht. Also vielleicht nicht enttäuscht im Sinne von schlechter Film, Darsteller gefallen mir nicht, sondern einfach eher, also ich war tendenziell so ein bisschen gelangweilt. Ich fand ihn nicht wirklich lustig. Er hat mich nicht so richtig mitgerissen. Dennoch war eben genug drin, dass ich mich erinnere und auch bis heute erinnere und auch immer mal wieder so mich dazu veranlasst, so alle paar Jahre den Film rauszuholen, zu sagen, ich guck mir den an. Deswegen war ich wirklich überrascht, als ich den Film jetzt gestern hier bei Letterboxd mein Filmtagebuch eintrug und der liebe Sascha Nolte von Die Geheimen, von Die seltsamen Filme des Herrn Nolte, Entschuldigung, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, schrieb mir dann irgendwie als Kommentar drunter, genau das, was ich nämlich dachte, nämlich Time Bandit schreibt erst einer dieser Filme, die ich alle paar Jahre mal gerne wiedersehe und mir jedes Mal denke, irgendwie fehlt dem Film auch bei der 10. Ansicht immer noch das gewisse Etwas, das ihn zu einem wiederholten Ansehen qualifiziert, nur um 2 Jahre später mit exakt dem gleichen Gedanken erneut vor dem Fernseher zu sitzen. Und das geht mir bei Jabberwocky genauso. Mhm. Und ja, mehr oder weniger trifft das so meine Meinung. Also ich habe mir jetzt wieder gesehen, es muss bestimmt auch schon das 3. oder 4. Mal gewesen sein und dachte mir jedes Mal so, ach, da sind aber hübsche Ideen darin, dass dieses und jenes gefällt mir, aber es wirkt eben wie so ein Flickenteppich an guten und gleichermaßen auch schlechten Dingen. Also es gibt da durchaus so Abschnitte, die mir gar nicht gefallen, wo ich mich wirklich auch frage, wo ist der Humor? Und dann wieder Sachen, die mich sehr begeistern, so vor allem Set-Design technisch oder was die Schauspielerei betrifft. Wir können darüber jetzt gleich im Detail reden. Aber so richtig reißt er mich nicht mit, aber ich kann zu 100% nachvollziehen, was du gerade beschreibst, dass wenn man den Film, glaube ich, sieht im Alter von 9 oder 10, wie du es gesehen hast, und man hat einfach verdammt viel Zeit und es sind Sommerferien und das ist ein 2-Stunden-Film, der einen schön beschäftigt hält und es sind auch genug gruselige Elemente drin, also erwachsene Elemente, die einen auch trotzdem als Kind begeistern können, so ein bisschen unheimlich, der fliegende Kopf, so ein bisschen beiläufige Gewalt, Menschen werden auch mal umgebracht, Eltern werden getötet. Ich kann mir absolut gut vorstellen, dass mich der als 10-Jähriger sehr gut gepackt hätte, aber ich bin vielleicht einfach zu spät dran gewesen.
Das mag natürlich durchaus sein. Ich meine, ich finde, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Ich meine, ich schiebe es eher tatsächlich darauf, weil ich ihn halt so oft gesehen habe und ziemlich genau weiß, was kommt. Mhm. Was ich jetzt beim wiederholten Mal feststellte, waren eigentlich eher so die einfach die Dinge, die mir halt vorher nicht so aufgefallen sind. Ja. Gerade halt so einfach so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht
am Anfang, wir können es chronologisch, ja, genau, durch den Film hangeln.
Ja. Ja, also ich möchte schon ganz gerne vorher noch darauf eingehen, was du gesagt hast. Ich finde nämlich tatsächlich die Szenen, die halt ganz, ganz stark nach Michael Palin schreien. Also er hat das ja zusammen mit Terry Gilliam geschrieben. Gibt ja eine sehr, sehr, sehr hübschen Abschnitt in seinen Tagebüchern, die er vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, wo er dann eben auch tatsächlich erzählt, wie er eben mit Terry Gilliam an seinem Projekt arbeitet und dass er, also da hat man schon das Gefühl, dass er am Anfang eben sehr, sehr Feuer und Flamme dafür ist. Und daraus, also die Möglichkeit hat, eben einfach mal mit dem Terry halt zusammenzuarbeiten, mit dem er halt am wenigsten gemacht hat bei Monty Python selber. Dass er da ganz sich treu freut, wie visuell das halt alles aussehen wird und so. Und er verliert dann auch irgendwann so das Interesse und redet dann irgendwann eigentlich nur von Terrys Film. Das merkt man, glaube ich, dem Film aber auch durchaus an. Also die ganzen Vincent und Pansy-Szenen zum Beispiel, die halt wirklich, das ist, das ist, das, das sieht halt wirklich so aus. Nicht nur weil Michael Palin halt mitspielt, sondern eben die ganzen Szenen funktionieren halt wirklich so, wie Monty Python beziehungsweise wie Michael Palins Solo-Sachen funktionieren. Und die fallen für mich jetzt mittlerweile so ein bisschen raus.
Ja.
Nicht, dass ich sie nicht charmant finde, weil Shelley Duvall und Michael Palin sind halt echt drollig in ihren Rollen, aber sie bedienen halt eine ganz andere Ebene. Auch etwas, mir war immer bewusst, dass ich halt so in gewisser Weise so diese kindlichen Fantasien halt in dem widerspiegeln, was Kevin halt mit den Time-Bandits halt passiert. Dass halt immer so eine gewisse Ambivalenz gibt, die halt schon die Frage stellt, ist das alles echt oder nicht. Aber was mir halt nie so richtig aufgefallen ist, ist, wie genau Gilliam halt innerhalb des Films im Prinzip das Kinderzimmer von Kevin halt nachbaut.
Ja.
Keine Ahnung, die Tatsache, dass er irgendwie, zum allerersten Mal ist mir aufgefallen, dass die Eltern von ihm, damit wären wir halt am Anfang des Films, mit diesen Plastik-Schonbezügen vom Fernseher sitzen. Und das Böse, also David Warner, hat das genauso in seiner Festung.
Mhm.
Das ist mir vorher so nie aufgefallen. Ich fand es halt immer dieses Design-Element, dass die halt alle Regencapes haben und sowas, das schon, aber wie genau halt er das macht und wie eben tatsächlich, keine Ahnung, wenn am Ende dann der Showdown mit den Rittern und Cowboys und was da nicht alles rumrennt, eben tatsächlich aussieht wie dieses Wust an Zeug auf dem Boden von Kevins Zimmer und so. Also ist schon. Ja, finde ich schon spannend, dass mir halt solche Sachen jetzt eben tatsächlich genauer auffallen, wo ich vielleicht auch mehr darauf achte als nur auf die Story. Ich finde, das Ding ist, es funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut tatsächlich. Ich möchte mich also davon auf jeden Fall ein bisschen distanzieren, weil es ist ein Flickenteppich, es sind Episoden, das finde ich aber nicht schlimm. Ich vermisse tatsächlich eher so was Ähnliches wie einen Antrieb. Ich meine, nicht, dass sie das nicht sagen würden, aber er kommt mir zu wenig rüber. Aber ich finde schon, dass dieser Flickenteppich sich gut zusammenfügt. Es geht halt von einem zum anderen ganz gut weiter. Ich habe gehört, sie wollen eine Fernsehserie draus machen. Ich glaube, das könnte sich tatsächlich ganz gut machen. So. Die Qualität der einzelnen Episoden ist durchaus sehr unterschiedlich. Nicht in der filmischen Qualität, weil es sieht alles wirklich toll aus. Und bin George Harrison sehr dankbar, dass er die Pythons irgendwie am Anfang von Handmade-Filmen irgendwie mit Geld beworfen hat. Ich glaube, am meisten ergibt der Film Sinn, auch wiederum im Nachhinein. Also klar, also mal so Adoleszenten, mein adolescentes Ich hat es natürlich angesprochen, denke, das ist eine richtige Beobachtung. Aber für mich macht es heute am meisten Sinn, wenn ich ihn halt tatsächlich in eine Linie bringe. Und so hat es ja Terry Gilliam auch etliche Male gesagt, eben mit Brazil und mit Baron Münchhausen.
Mhm.
Weil auf einem, ich meine, es ist ja nicht so, als würden diese Themen ihn nicht auch über diese drei Filme hinaus weiter beschäftigen. Aber eben dieser traumhafte Ausbruch aus einer albtraumhaften Realität, wird in diesen drei Filmen ja wirklich stark behandelt, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, dass das Time Bandits halt zumindest an diesem Punkt wirklich sehr erfolgreich ist.
Okay, das ist jetzt gar nicht so ein Punkt, an dem ich so festbeißen kann, aber ich kann total sehen, dass du die wertschätzt. Also erstmal ist es diese Liebe zum Detail, dass du sagst, es sind eben Elemente in Kevins Zimmer, die hat der Film später nochmal visuell aufgreift, also inszenatorisch aufgreift. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was mir nicht aufgefallen ist, aber ich habe den Film wahrscheinlich auch nur ungefähr 30 Mal weniger oft gesehen als du. Also bin ich noch nicht auf der Stufe, wo ich sage, ich achte auf solche Details. Und das andere ist eben so diese Metaebene, die, ja, das ist eben auch, ich verstehe, warum man dann vielleicht auch Time Bandits mehr wertschätzt, wenn man den in einer, sagen wir mal, Linie bringt in Sachen künstlerischer Entwicklung mit Münchhausen, mit Brazil. Auch da war ich jetzt nicht so wirklich steckte ich jetzt nicht so geistig drin. Also ich habe da dann in keiner Minute daran gedacht. Das erste Mal, dass ich an Brazil gedacht habe, als ich mich mit Time Bandits beschäftigte, war, als ich ein bisschen das Bonusmaterial guckte. Ich habe diese Arrow Blu-ray hier. Und Terry Gilliam gibt eben ein Interview dazu und er fängt eben an, von Brazil zu erzählen. Und die ersten 5 Minuten des Interviews bringt er dann eigentlich nur damit zu, von Brazil zu erzählen. Aber nicht inhaltlich oder ästhetisch, sondern einfach nur von der Produktionsgeschichte und dass irgendwie alles schlecht lief und er hat das Geld nicht zusammenbekommen und pipapo. Und dann gesagt, ach komm hier, ich schreibe mal mit Michael Palin ein Drehbuch für irgendwas anderes. Und dann eben auch anfängt, die ganzen Defizite von Time Bandits aufzulisten. Also er ist schon so, er hat ein ordentliches Maß an self-deprecating Humor, bringt er mit. Und ich glaube, das braucht der Film auch. Das hat mich tatsächlich ein bisschen mit Time Bandits versöhnt, dass eben auch Gilliam sagt, ja, das Drehbuch ist nicht immer so stark. Und also Craig Warnock, der hier Kevin spielt, ist auch nicht der begnadete Schauspieler. Und, das hat mich wieder so ein bisschen versöhnt, weil ich dachte, okay, also der Filmmacher ist selber, sieht das selber einiges sehr kritisch. Aber ja, im Großen und Ganzen, für mich blieb eben wirklich nur der nackte Film, weil wie gesagt, ich habe über diesen ganzen jetzt auch medienhistorischen Kontext, in dem der entstanden ist, gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, sondern wollte einfach nur gut unterhalten werden. Und der Film verliert mich eben immer und immer wieder, weil er vielleicht einen Humor hat, also weil er zu wenig Humor hat, weil er eben Episoden hat, die mich überhaupt nicht packen, weil er, du sagst, der Flickenteppich, um das vielleicht mal aufzugreifen, dann komme ich vielleicht auch zum Punkt. Du sagst, der Flickenteppich funktioniert für dich ganz gut, vielleicht weil er dir auch genug Abwechslung bietet. Bei mir hat es den Effekt ausgelöst, dass ich eben mehr nach bestimmten Episoden in dieser Handlung dachte, oh ja, das war gut. Ich will mehr davon sehen. Und dann kam eben wieder was tonal ganz anderes. Zum Beispiel in der Episode, der fast komplette Humor fehlte. Zum Beispiel die Agamemnon-Episode. Also ja. Die hat schon so einen netten, die hat so einen Kinderfilm-Jugendfilm-Humor. Das ist tatsächlich cool. Das würde ich sofort meinem Sohn zeigen. So der Junge reist zu König Agamemnon und freundet sich mit ihm an und wird dann irgendwie wieder von den Zwergen entführt. Das ist irgendwie so ganz wunderbar. Aber das biss sich eben für mich komplett mit der Bösartigkeit, die der Film an anderer Stelle zeigt, wo er wirklich sehr, sehr sardonischen, sarkastischen Humor hat. Wenn eben Evil seine Minions in die Luft jagt und Leute irgendwie so beiläufig umgebracht werden. Und für mich, das biss sich irgendwie. Und ich habe das nicht so, ich hielt mich immer davon ab, so richtig mich irgendwie auch in den Film so emotional reinbewegen zu können.
Okay. Also an der Stelle kommen wir, glaube ich, überhaupt nicht zusammen, weil ich sehe das anders.
Ja.
Also wirklich komplett anders, weil ich finde, also ich finde zum Beispiel die Agamemnon-Episode überhaupt nicht kindgerecht. Also ich verstehe den Ansatz sozusagen, das fühlt sich an wie, keine Ahnung, ein 5 Minuten oder 10 Minuten Ausschnitt aus irgendeiner Kinderserie oder sowas der frühen 80er. Das auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Aber eben tatsächlich, was da passiert und da sind eben auch so viele Ansätze drin, also was ich eben mit der Frau von Agamemnon, die dann halt immer so komisch zur Seite guckt und es da so leichte Gefahr droht, das führt halt nirgendwo hin. Aber eben auch die Tatsache, dass der Junge dann da eben offenkundig happy ist und die Zwerge ihn da rausholen, das ist gemein, ehrlicherweise, rein von der Story her. Aber es ist ja total im gleichen, also das Interessante gerade an den Zwergenfiguren ist eben, dass sie sind nicht gut. Sind überhaupt sind keine positiven Figuren. Die sagen nicht, komm Junge, wir gehen auf ein lustiges Abenteuer.
Ja, klar.
Nein, dann sind halt, und sind das durchgängig. Und trotzdem haben sie halt eine gewisse Entwicklung. Also gerade was die Freundschaft zu Kevin angeht oder eben auch das der Zusammenhalt unter ihnen. Weil die prügeln sich halt die ganze Zeit und ranzen sich irgendwie an. Aber wenn dann eben ein Schwein verwandelt wird oder droht zu sterben, dann sind sie eben füreinander da. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Tatsächlich. Die sind sehr gut geschrieben und sie sind sehr, sehr gut gespielt. Und das eben auch durchgängig durch alle Episoden. Sie sind im Prinzip das Bindeglied zwischen Episoden, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich finde halt teilweise sind die Episoden ein bisschen vielleicht zu lang in irgendeiner Form. Also sie verweilen, glaube ich, an Punkten, die dann eben tatsächlich nirgendwo hinführen. Wie beispielsweise Ian Holm als Napoleon, der, ich finde das, Also zum einen, es stimmt ja nicht, der Typ war ja eben nicht klein, aber ich finde, dann aber eben auf diesem Punkt rumzureiten und das halt über so einen langen Zeitraum und eigentlich keinen anderen Punkt zu haben, außer, sagen wir mal, nur die Kläglichkeit im Prinzip von solchen, von Eroberern bloßzustellen.
Ich dachte, wir werden uns heute Abend nicht mehr einig, aber an dem Punkt sind wir uns ja einig.
Ja. Auf jeden Fall ist aber da denke ich mir, wie, ja, ich habe es auch beim ersten Mal verstanden. Es ist so, sie haben eben echt mal keinen anderen Punkt zu machen.
Ja.
Er würde funktionieren, wenn im Prinzip diese, wenn das irgendwie ist, wenn die Agamemnon-Episode zum Beispiel damit halt direkt in Verbindung gesetzt wird. Ich meine, da gibt es schon so ein, es gibt ja diesen roten Faden. Du hast halt mit Napoleon und du hast mit Robin Hood und auch mit Agamemnon und natürlich mit Evil und mit dem Supreme Being hast du Autoritätspersonen.
Mhm.
Und sie werden alle in irgendeiner Form ad absurdum geführt. Der Beste, der dabei wegkommt, ist halt immer noch Agamemnon. Vermutlich hätte man Sean Connery sonst das Drehbuch nicht anbieten können.
Aber auch so ein bisschen so ein netter Dummbatz ist, ne? Also, weil ja, der kapiert ja nicht wirklich, was vor sich geht. Also.
Nein, überhaupt nicht. aber eben, ne, also hier dieser gekünstelte, sehr britische Robin Hood,
mhm,
und eben der besoffene und von seiner Statur besessene Napoleon, Das ist halt schon ziemlich deutlich, welches Statement halt der Film halt macht und eben auch Evil, der eben auch sehr, wie soll ich sagen, einfach durch seine Fixierung, wobei das kommt tatsächlich auch ganz witzig. Ich finde, da sind auch so viele Sachen drin, die gar nicht mal so schlecht gealtert sind oder die uns halt auch immer noch beschäftigen. Mhm. Also eine Fixierung auf Technologie zum Beispiel, mhm, und sowas. Damit wirkt er eben auch nicht. Sag mal, er ist eben nicht Tim Curry in Legend. Ja? Und eben Supreme Being als ein bisschen trottliger Bürokrat.
Ja.
Das sind auch alles Ansätze, die mich sehr an den Hitchhiker's Guide erinnern. Ohne tatsächlich die Humorebene zu erreichen. Interessanterweise habe ich auch daran denken müssen, dass eben, als eben hier Kevin dann mit seinem Bademantel die ganze Zeit rumrennt, wie Arthur Dent.
Mhm.
Genau, auf jeden Fall, das sind aber natürlich, das mag halt schon ein, also das ist auf jeden Fall ein roter Faden, der sich durchzieht. Ich würde es aber noch nicht so weit bezeichnen, als Aussage, als echtes Statement, als Aufbegehren gegen gesellschaftliche,
ja,
Restriktionen, wie es halt zum Beispiel bei Brazil der Fall ist. Und dennoch hat er aber eben halt diese ganzen Punkte da drin und eben, was ich kann, das elterliche Haus, in dem das halt alles sehr lieblos vor sich geht, eben die Mutter, die eben auch so von dieser Küchentechnologie so besessen ist, der Vater, der sich halt nicht interessiert und immer nur in seine Zeitung guckt, die auch beide natürlich einfach überhaupt nicht auf ihn hören. Also selbst wenn er ihnen interessante Sachen erzählen will, hören sie nicht auf ihn. Wenn er ihnen sagen will, dass gerade ein Ritter durch sein Zimmer geritten ist, interessiert es ihn nicht. Und wenn er ihnen am Ende sagt, sie sollen das Böse nicht berühren, interessiert sie ja genauso wenig. dass der Junge eben im Prinzip in seine Fantasiewelt flieht. Genauso wie es eben Jonathan Pryce tut in Brazil. Genauso wie es Münchhausen tut mit seinen Lügengeschichten.
Ja.
Das zieht sich halt schon durch, ne? Der kleine Junge in Time Bandits, der mittelalte Mann in Brazil und der alte Mann in Münchhausen. Also es ist schon ein Thema, das eben Terry Gilliam stark beschäftigt. Und ich finde schon, dass er das praktisch für seinen Ansatz, den er halt hier in Time Bandits gewählt hat, durchaus gut macht. Es ist verwirrend. Der Junge ist verwirrt. Er baut sich halt im Prinzip diese Welten halt zusammen, basierend auf den auf seinem Spielzeug.
Mhm.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich alles aus einem Guss sein muss. gebe aber zu, dass eben manche Episoden gefallen mir einfach besser als andere. Manche Episoden gefielen mir aber auch zu anderen Zeiten besser. Mhm. Also ich fand zum Beispiel die Robin Hood-Episode unglaublich komisch als Kind. Ich fand das super lustig, wenn die Armen halt irgendwie, keine Ahnung, einen goldenen Krug bekommen und dann für eins aufs Maul bekommen. Hat mich total angesprochen. Heute finde ich es halt so.
Ne, also. Ich glaube, ich werde dem Film gegenüber versöhnlicher gestimmt, wenn zum einen das reichen würde, was dir eben reicht, dass du eben sagst, okay, vielleicht muss er das gar nicht haben, diesen dramaturgischen Bogen, der zum Ende hin in befriedigender Weise abgeschlossen wird, vielleicht genügt so ein offenes Ende, vielleicht folgt auch die Konfusion, die der Film eben so lebt und den Irrsinn einem geheimen Masterplan, weil ich nicht in Terry Gilliams Gehirn gucken kann, ich weiß es nicht. Mich würde es ein bisschen versöhnlicher stimmen, glaube ich, mit vielem, was ich vorher gesehen habe, wenn ich das Gefühl hätte, aha, okay, darauf lief das also hinaus. Okay, case in point, um es mal irgendwie zu illustrieren. Jedes Mal, ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, das dritte oder vierte Mal, dass ich den Film gesehen habe, vor dieser finalen Schlacht gegen Evil, wo dann die ganzen hier, die Cowboys zum Beispiel reiten, rechne ich damit, dass John Cleese wieder auftaucht. Mit seinen Merryman oder Agamemnon mit seinen Soldaten oder was weiß ich. Einfach damit der Film sagt, okay, ihr habt das vorher gesehen, so wie Chekhovs Pistole. Wir haben irgendwas etabliert, quasi ein Requisit oder ein Handlungselement und es hat irgendwann Payoff. Aber der Film hat eben überhaupt keinen Payoff. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwie mal wieder Bezug genommen wird auf das, was wir zu Beginn gesehen haben. Und das macht der Film ja auch tatsächlich einmal. Also die Elternfiguren tauchen wieder auf, bloß dann eben in völlig anderer Form. Und segne dann eben am Ende das Zeitliche. Ich fand das irgendwie nicht befriedigend genug. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass eine Figur oder ein wichtiges tragendes Handlungselement zurückgekehrt wäre in den Film, nur um irgendeiner Weise zu da quasi Lösung des Problems beizutragen, sich der Film selber auferlegt oder die er schafft. Und das tut er nicht so wirklich. Außer nein. Die Zwerge kommen immer wieder und boxen Kevin raus. Mehr oder weniger.
Nachdem sie ihn auch vorher reingeritten haben.
Ja, natürlich.
Das ist aber, ich glaube, das ist aber wirklich nicht der Punkt, den der Film machen will.
Nee, offensichtlich
nicht. Also nochmal, ich sage überhaupt nicht, dass der Punkt, den er macht, und ich glaube, bin relativ überzeugt davon, dass er ihn macht, aber ich glaube nicht, dass der stringent ist oder besonders, also ich glaube, er hätte besser gemacht werden können, auf jeden Fall. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn der von dir beschriebene Payoff in dem Maße da stattgefunden hätte, dann wäre es ein ganz klassischer Hollywood-Film und das ist ja nun Terry Gilliams Ding nicht. Ganz im Gegenteil, was er hier sagt, ist eben nicht, guck mal, ich habe dir das alles gezeigt, damit das am Ende nochmal alles rauskommt und den Tag gerettet, sondern im Prinzip zeigt er etwas, das ist halt offenkundig sehr sehr versteckt, weil ich habe das eben bis zu diesem Mal gucken auch nicht unbedingt so wahrgenommen. Aber er zeigt dir am Anfang die Spielzeugritter. Er zeigt dir am Anfang die Spielzeug-Cowboys und den Panzer und das Raumschiff, in dem Wally, glaube ich, dann sitzt. Das zeigt er alles und das kommt am Ende wieder. Und das ist im Prinzip mehr oder weniger der Versuch, glaube ich, von ihm zu sagen, Kevin versucht auch, also er versucht durch sein Spielzeug, der Realität mit seinen nicht sehr liebevollen Eltern zu entfliehen. Und in dieser Situation kommt das eben alles wieder, ob das in seinem Kopf ist oder wo auch immer. Aber es kann ihm nicht helfen, weil die können ihm ja alle nicht helfen. Die Cowboys nicht, die Ritter nicht, der Panzer nicht.
Ja.
All das kann ihm halt überhaupt nichts nützen. Im Prinzip ist es Wenn man so möchte, ist es, glaube ich, wenn der Film eine Aussage hat, dann ist es die Ausweglosigkeit des Erwachsenwerdens.
Du argumentierst die Sache so gut, ich möchte kaum widersprechen. Für mich ergibt es eben keinen Sinn, aber der Film, ich meine, er gibt einem auch die Luft, den Raum, diese Theorien, die du gerade benennst, so zu spinnen und auch zu verifizieren in der innerhalb der internen Logik des Films, den der Film folgt. Ich kann dir komplett folgen, aber für mich funktioniert es eben nicht so gut, weil ich sehe eben nicht genug, sagen wir mal, so Brotkrumen, die ich auflesen kann, um das Ganze so zusammen zu puzzeln, wie du es jetzt gerade tust. Ich sehe eben zum Teil das Gegeben, was du so sagst, dass der Konflikt mit den Eltern, der wieder thematisiert wird in anderer Form, die Spielzeuge in seinem Raum, er liest zu Beginn des Buchs dieses Buch über griechische Sagen. Also klar, das entspringt alles seiner Fantasiewelt und ich weiß, dass der Geist eines Kindes ist noch verwirrt, er befindet sich so im präpubertären Stadium, ist alles ganz verwirrend und entsprechend ist eben auch die Dramaturgie oder der Plot des Films verwirrend. All das sehe ich. Aber dann gibt es eben immer wieder so Elemente, von denen ich mich frage, woher kommen die? Woher kommt dieses Supreme Being? Wenn mir jetzt der Film vorher gezeigt hätte, er wohnt in einem strengen erzkatholischen Elternhaus und das kommt, und dieser Gedanke von wegen Gut und Böse, das göttliche Gut und Böse kommt von irgendwo her und hätte mir eine Chance gegeben, das nachzuvollziehen, hätte ich vielleicht auch noch gesagt, ja, okay, und wäre dem Film wieder ein bisschen wohlwollender gegenüber eingestellt, aber die Eltern scheinen ja nichts außer anzubeten, außer Ultrakapitalismus, also das sind Ultrakonsumenten, die eigentlich nur dafür leben, für geile Küchenmaschinen und für ihren Fernsehapparat. Also woher kommt das? Also nichts in der Sozialisation des kleinen Jungen gibt das irgendwie her, dass er sich über Menschen hat wie Ralph Richardson oder David Warner als Gott und der Teufel so quasi Gedanken macht. Also ich sehe das halt einfach nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommt das? Es ist amüsant. Ich finde es ganz toll, wenn zum Beispiel David Warner den Hund in die Luft jagt. Ich lache mich scheckig. Aber ich frage mich dann doch, okay, warum, Film, machst du das?
Für den Gag. Du hast völlig recht, das ist nichts, was dem Film tatsächlich entspricht. Ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Evil hat einige der Marotten seiner Eltern.
Ne? Ja.
Diese komischen Plastikfolien überall drauf. Ja? Siehe seine Technikfixierung, wie Kevins Mutter, die halt die ganze Zeit von ihrer von ihrem Mixer redet.
Oder ja, Convenience Machine oder sowas.
Ja, Rotissimat, sagt er.
Ja, stimmt, ja.
Genau. So, also da spiegeln sich ja schon durchaus ein paar Sachen wieder. Das Gute und das Böse, nochmal, der Film macht das nicht explizit, aber ich habe schon das Gefühl, dass das halt einfach der kindlichen Vorstellung entspricht der Weltenordnung in irgendeiner Form. Also ich habe das habe ich nie in Frage gestellt tatsächlich. Vielleicht hat das auch wirklich was mit dem sehr anglikanischen frühen 80er England zu tun oder so. Das
ja, kann absolut.
Kann ich schwer wirklich bestimmen, aber ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt, weil das einfach ein Konzept ist, das so auch gesellschaftlich so verankert ist, dass der Film das eigentlich nicht machen muss. Ich meine, er sagt ja nicht Gott und Teufel, er sagt halt Evil and Supreme Being. Macht damit halt ja durchaus auch nochmal einen gesellschaftlichen Punkt, der halt losgelöst ist einer sehr, ja, klaren religiösen Auslegungen. Ich meine, die anderen Sachen eben von wegen, also, was ich, dass sie 7 Tage Zeit hatten, um was ich, die Bäume zu erschaffen und sowas, das hat schon, ich mag ja den Spruch sehr, sehr gerne, wenn Kevin fragt, ob das ein Gott ist und Randall meint, ja, so gut kennen wir uns nicht. netter Spruch. Ich bin mir relativ sicher, dass der Film das eigentlich nicht braucht, das so explizit zu machen oder expliziter als
das. Das ist okay. Ich finde das auch legitim. Wie gesagt, ich würde, glaube ich, keinem deiner Punkte widersprechen. Ich sehe es eben nur anders, beziehungsweise einige Sachen sehe ich eben nicht, die du siehst. Und ich glaube, also letztendlich, ich möchte gerne noch ein, zwei Sachen sagen und wirklich ein bisschen weiter über Time Bandits reden, super gerne, aber ich glaube wirklich, einig werden wir uns nicht. Und ich möchte auch gleich jetzt hier mitschicken, es ist mitnichten so, dass ich den Film nicht mag. Ich mag ihn ganz gerne. Ich wünschte nur, ich würde ihn lieber mögen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Sehnsucht, weil im Grunde bringt er all das mit, was ich mag. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Prämisse, ich mag überhaupt Jugendabenteuer, Fantasy-Filme, überhaupt dieser ganze Genre-Mix, der dahinter steht, der ist irgendwie, das spricht mich total an. Ja. Und dann wiederum bin ich immer wieder so enttäuscht davon, dass es eben so vieles darin steckt, was mich nicht befriedigt in irgendeiner Art und Weise. Und klar, ja, ich kann jetzt davor stehen, weil du sagst, das kommt eben aus einem anderen Kulturkreis und das ist eben auch infiziert von vielleicht der Haltung der anglikanischen Kirche und deswegen muss man das gar nicht verstehen mit Evil versus Supreme Being, genauso wie man dieser Hegemonialhumor, nenne ich es jetzt mal, den ich habe, die Briten oder Engländer pflegen, auch nicht wirklich zu mit irgendwas zu rechtfertigen ist, außer so sind sie eben, die Engländer, die machen sich eben über Cowboys lustig und über kurzgerate Franzosen und über dumme Griechen und so weiter und so fort. Das ist eben so, naja, ne? Ihnen gehört ja mal die halbe Welt, also ist das irgendwie vielleicht auch okay.
Oh ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist, man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, dass Terry Gilliam Amerikaner ist, aber
ja. Aber Time Bandits ist sehr britisch.
Ja, ist es.
Sehr, sehr britisch.
Auf jeden Fall. Ja, also nochmal gesagt, also ich kann auch tatsächlich etliche von deinen Einwänden durchaus nachvollziehen. Und es ist nicht so, als würde der Film, also andersrum, ich find ihn nicht langweilig, überhaupt nicht, kein bisschen. Aber er hat Längen. Das sehe ich auf jeden Fall. Und da bin ich mir halt auch immer nicht so richtig sicher, wie ich damit umgehen möchte. Weil ich dann da eben sitze und denke, ja, okay, Napoleon war klein. Können wir jetzt mal weitermachen? Ja. Ne, und also, dass ich dann eher denke, okay, jetzt hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr von Robin Hood. Weil das, was er mir hier sagt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig für den Aufbau, den ihr geleistet habt. Und ich hätte eigentlich schon noch ganz gerne gewusst, was eben tatsächlich mit diese ganze mysteriöse Herangehensweise davon keine Ahnung, Agamemnon und seiner Frau und sowas angeht.
Ja, ja. Das ist spannend, ne?
Ne, also es ist halt so, es ist ein bisschen hin und her, ne? Und dann sitzt du irgendwie kurz auf der Titanic, das ist aber eher so ein kleiner Minigag. Dann
mit das dem... Das ist ein Pointe, man auch aus einer Meile Entfernung kommen sieht.
Ja, natürlich, klar. Dann der Ogre, der Ogre hat Rücken. Ich meine, Hammond ist super. Ich mag sie halt wirklich immer sehr, sehr, sehr gerne.
Absolut, ja.
Und auch da hier die Kleinigkeiten, die ganzen Extremitäten, die da irgendwie von der Decke hängen oder so. Der Fuß, den sie dann irgendwie in den Fleischwolf klemmt und sagt, was? Schräges Zeug. Genau, aber da hatte ich halt zum Beispiel das Gefühl, da wollte er einfach nur. Also, das sind so Sachen, also das hat er bei Münchhausen auch ein paar Mal. Übrigens ein Film, den ich auch sehr mag. Ich bin einer der, glaube ich, wenigen Leute, die Münchhausen mögen. Genau, auf jeden Fall, da habe ich eben so das Gefühl, dass es geht wirklich rein um die Visualität. Es gibt keinen Grund, warum der Djinn da auf einmal aus dem Wasser taucht und das Schiff auf dem Kopf hat. Also das wollte er, glaube ich, einfach nur drehen.
Nee, das sieht super aus. Und das ist auch großartig. Also auch diese Szene, wo er aus dem Meer steigt und dann dieses kleine Haus zertritt, dieses Modell mit dieser, ist nicht Rear Projection, ist quasi Foreground Projection. Du siehst Menschen im Häuschen rumlaufen und du siehst schon quasi so auch die tricktechnische Herausforderung dahinter, dass sich wirklich da wahrscheinlich Terry Gilliam da hingesetzt hat und gedacht hat, wie kriege ich das hin, ohne jetzt die Unterstützung der damals eben noch nicht gegebenen computergenerierten Spezialeffekte. Und er hat das ganz wunderbar gelöst. Eine alte wirklich Technik aus der Anfangszeit des Kinos. Könnte von Méliès sein. Und das ist ganz toll. Also solche Momente habe ich eben auch geliebt. Aber ich mochte eben all die Momente, in denen ich auch die eindeutig künstlerische Handschrift von Gilliam in dem Film gesehen habe. Und die habe ich eben in Episoden wie jetzt Napoleon oder Agamemnon und so nicht so sehr gesehen. Ich mochte auch das Python-eske, wie auch immer. Ich freue mich über John Cleese und Michael Palin, weil dann der Film kurz anhält und sagt, okay, wir werden jetzt zum Monty Python's Flying Circus Sketch. Und ich bin mehr oder weniger amüsiert. Also ich bin zugegeben bei dem ersten Aufeinandertreffen hier von Palin und Duval, Vincent und Pansy, sehr viel mehr amüsiert als beim zweiten, weil den Titanic-Gag fand ich jetzt nicht so lustig. Aber auch Cleese, das ist ganz wunderbar. Also mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, aber es wirkt eben dann für diese kurzen Momente wie ein völlig anderer Film. Und dann wird es wieder so ein bisschen dröger und dann kommt Gilliam zurück mit all seiner visuellen Durchschlagkraft und Magie, die er auch teilweise hat. Und dann freue ich mich wieder. Und dann fällt der Film wieder ein, ach so, ich will doch nur eine Handlung erzählen. Und dann langweilt sich wieder so ein bisschen. Also deswegen, wie gesagt, das ist für mich wirklich so der Inbegriff eines Mixed Bag. Ich möchte deswegen auch wirklich nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich mag Time Bandits nicht. Summa summarum hat Time Bandits für mich sehr viel mehr Positives als Negatives. Aber ich wünschte, er wäre besser. Also im Ganzen. Was sage ich, welchen blöden Spruch hole ich irgendwie alle 6 bis 12 Monate immer raus? Er ist weniger als die Summe seiner Teile. Er ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, wollte ich sagen.
Ja, da kann ich nicht widersprechen. Also ich mag das Design wahnsinnig gerne. Das ist wirklich alles wunderschön. Ich freu mich total, dass das einer der wenigen Filme ist, die halt den kleinen Schauspielern tatsächlich mal ein bisschen was an die Hand gibt.
Ja.
Und halt echte, ernsthafte Rollen mit, also richtige Figuren sie spielen lässt und nicht nur irgendwie, wie hat das Mad Magazin damals genannt, Gumbus, Chopas und Fröhns. Wie wir das ja, keine Ahnung, George Lucas eben so wahnsinnig gerne macht, ne? dass er sagt irgendwie, hey, ich brauche irgendeine merkwürdige Alien-Spezies.
Ja, klar.
Dann nehme ich doch mal Kenny Baker und Jack Purvis und Warwick Davis und so.
Ja.
Okay, ja, ich meine, ja, schön, haben so ein bisschen, haben sie auch mal einen Paycheck, aber es ist halt, ich meine, weißt du, es ist eben nicht alles Game of Thrones und die Schauspieler haben halt selten.
Willow.
Ja.
Ich verstehe, was du meinst. Also die zwerghaften Darsteller machen sich eben auch zum Affen, aber eben auch nicht mehr oder weniger als alle anderen in dem Film. Deswegen.
Richtig. Ja. Und sie haben halt, wie gesagt, tragende Rollen. Das ist halt, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Was mich doch noch interessiert, unter den Nägeln brennt, was ist mit dem Ende? Kevin kommt auf die Erde zurück oder sagen wir mal, er kommt seinen Träumen oder dieser Fantasiewelt. Gut, hier, das ich finde, dass er nochmal hier Sean Connery sieht als Feuerwehrmann. Ist das für dich nochmal ein wichtiger Aspekt in dem Film? Ich habe es eher so als kleinen Gag am Rande wahrgenommen, aber was mich viel mehr interessiert, warum, was ist jetzt, wie geht's sein Leben weiter? Seine Eltern fliegen in die Luft und das war's. Die Kamera fährt raus. Ja. Verlässt den Erdkreis und wir tauchen in die Credits ab, Endcredits und hören diesen wirklich sehr, sehr schönen George Harrison Song. Aber
ich bin mir nicht sicher. Also mittlerweile stelle ich mir die Frage nicht mehr. Ich weiß, ich habe sie mir als Kind, Jugendlicher, habe ich mir die Frage sehr wohl gestellt. Mhm. Also das ist ja durchaus, also es ist ja nicht ganz unwesentlich. Ne? Keine Ahnung, wird der Harry Potter, lebt er jetzt bei Uncle Vernon und Aunt Petunia oder was passiert da jetzt eigentlich? Der ist der Feuerwehrmann, keine Ahnung, nimmt der ihn auf oder was passiert da eigentlich? Ja, also es ist die Frage stellt sich ja natürlich schon, aber ich nehme das eigentlich auch, also ich meine, die Scheiße ist ja wirklich hochgetürmt in dem Film. Es passiert ja, es sind ja keine positiven Dinge. Also das ist ja. Ich glaube, damit ist das Ende halt durchaus stringent oder im gleichen Verhältnis wie der Rest des Films. Ich sehe es aber auch eher als nochmal symbolisch. Ich glaube, der Film ist wirklich komplett symbolisch. Wenn wir auch die Tatsache, dass er am Ende eben nicht mehr in einer wirklichen Zeit unterwegs sind, sondern halt in der Age of Legends oder wie sie es nennen, ist ja auch deutlich und wird genauso deutlich wie halt die gescheiterte Rettungsaktion der Spielzeugsoldaten da am Ende.
Ja.
Im Prinzip, ich sehe das halt so, dass wir eben einfach dem Erwachsenwerden, dem Entrücken von solchen Fantasien nicht entkommen können und letztendlich dabei auf uns allein gestellt sind, genauso wie Kevin am Ende des Films. Mhm. Wie gesagt, nennen wir es mal pathetisch, die Macht der Träume, wie sie eben Terry Gilliam ja öfter mal beschäftigt. Siehe Brazil, da nützt das ihm ja auch überhaupt nichts. Ne?
Ja.
Oder siehe Münchhausen.
Ach, das ist überall drin, das ist auch in The Fisher King drin, auch in 12 Monkeys, das zieht sich durch seine ganze Karriere.
Oder hier Dingenskirchen, wie heißt es noch gleich? Tideland.
Ja, oh je.
Ja,
auch der Bestrafungsfilm.
Ich finde den ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er ist halt unglaublich deprimierend.
Ja.
Das mag halt wirklich so ein, das zieht sich halt wie Rotz am Ärmel. Und von daher sehe ich das tatsächlich eher auf der Ebene.
Ja. Ich möchte jetzt auch keine Thesen wagen, Interpretationen. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob der Film argumentiert, es gehe Kevin am Ende des Films besser nach dem Ableben oder gewaltsamen Tod seiner Eltern als eben zu Beginn, weil seine Eltern werden eben in so aggressiv negativer Art und Weise porträtiert als irgendwie vollkommene Hohlnüsse, die sich für nichts interessieren, außer eben ja, ihrem eigenen Wohlergehen und den ganzen Konsumartikeln um sie rum. Dass ich mich eben schon fragte, okay, ist das jetzt Gilliams und Palins schlichte Antwort darauf?
Nein.
Der Junge kommt jetzt in ein Heim und da geht es ihm dann mutmaßlich besser?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, sie haben gar keine Antwort darauf. Ich glaube, sie sagen, er ist alleingelassen.
Ja.
Von allen. Er ist, das, seine Zwergenfreunde sind nicht mehr da, seine Eltern sind nicht mehr da, Agamemnon ist nicht mehr da, nicht mal der Feuerwehrmann, der aussieht wie Agamemnon, ist noch da. Das Supreme Being interessiert sich einen Scheißdreck um ihn. Und ich glaube, das mag auch der Punkt sein, warum am Ende eben zum Beispiel diese Fahrt aus, es war durch die Weltkugel gezeigt wird, weil das eben alles letztendlich, ja, also es ist im Prinzip ein bisschen wie der Galaxy-Song von Monty Python. Just remember that we're standing on a planet that's revolving und so weiter und so fort.
Ach, ist ein gutes Schlusswort?
Pff, von mir aus.
Wir müssen ja noch ein bisschen Zeit lassen, um Alina Fox zu erwähnen, beziehungsweise die URL, unter der ihr Alina Fox findet, Comics bestellen könnt.
Ja, das finde ich ja sympathisch. Also wie das ja schon fast der Name sagt, alinafox.de ist natürlich genau die Adresse, auf der Comics bestellt werden können. Nicht viel anderes, aber das zumindest. ja, ich sag's jedes Mal. Ich komme doch zu nix.
Ich frage mich, ob wir den Werbeblock an eine andere Stelle packen sollen, um vielleicht Hörerinnen und Hörer hinterrücks zu überraschen mit so mitten in einem Filmgespräch so, ha, guck mal hier. Und dann also, hören sie uns vielleicht auch zu.
So sehr, wie sich was auf meiner Webseite tut, sollten wir vermutlich den Werbeblock auf 2025 oder sowas verlegen, aber bitte. genau, jedenfalls, aber wenn man halt mal lesen möchte, was man da tatsächlich kaufen könnte als in Heftform, dann kann man natürlich aufs Comicwerk gehen, comicwerk.de, und dort dann nach Alina Fox suchen und dann kann man sich da ein paar Sachen durchlesen.
Ich möchte mich wie jede Woche ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die uns dabei helfen, dass dieser Podcast existiert und das Spin-off Banos Kino Extended Edition, und man kann uns entsprechend unterstützen unter patreon.com/banoskino beziehungsweise steady.fm/banoskino oder unter paypal.me/banoskino oder paypal.me/banoskino, vielleicht leichter zu merken. Egal wie, Dankeschön. Danke für jede Penunze, Unze, jeden Groschen, den ihr uns zuwerft in digitaler Form.
Schilling.
Es ist
vielen
wirklich,
Dank, ja.
Es ist ganz toll. Timecop, geboren aus der Tatsache, die Idee, dass wir einfach einen zweiten Film suchten, der Zeitreise zum Thema hat und gesagt haben, na gut, komm, eigentlich kann man nie genug JCVD haben, also machen wir es doch gleich nochmal und schieben Timecop hinterher, auch weil eben Timecop so unterschiedlich ist zu, ich glaube, den allen bisherigen Titeln von Van Damme, über die wir gesprochen haben, die ja mehr so in die Richtung Martial Arts und brutale Tournaments gehen in fernöstlichen, mittelostasiatischen Ländern. Jetzt reden wir über Timecop und der spielt in den USA und in der Zukunft, also in der Zukunft des Jahres 2004.
Richtig, genau. Und dann ab und an mal in der Vergangenheit, aber nie sehr weit.
Nie sehr weit, nee, das wäre auch zu teuer gewesen, wahrscheinlich ausstattungsseitig. Ja. Der Film ist von Peter Hyams und Ron Silver und Mia Sara spielen weitere Hauptrollen und die Inhaltsangabe hat McLean geschrieben bei der UFDB und sie liest sich folgendermaßen. 1994 gelingt einem Wissenschaftler der Durchbruch. Er kann Zeitreisen ermöglichen, wenn auch nur in die Vergangenheit, da die Zukunft nicht feststeht. Bald wird die Time Enforcement Commission gegründet, die Zeitreisen überwacht, damit niemand die Technologie missbraucht. Im Jahr 2004 gehört Max Walker, dessen Frau Melissa bei einem Überfall vor 10 Jahren getötet wurde, zu den besten Time Cops.
Ach, das Schiff, ja.
Als Max einen widerrechtlich Zeitreisenden, der zudem früher sein Partner war, zurückbringt, erklärt ihm dieser, er sei von dem Präsidentschaftskandidaten Senator McComb dazu gezwungen worden, die Vergangenheit so zu verändern, dass dieser seinen Wahlkampf finanzieren kann. Max will an dem brisanten Fall dranbleiben. Doch ein Killertrupp wollen ihn mundtot machen. Auf den letzten Metern doch noch verkackt. Fast. danke an McLean. So, ich glaube, das war's. Ist eine einigermaßen adäquate Inhaltsangabe, muss man sagen.
Ja, ja. Mhm. Ja.
Und kann ich jetzt, wo ich so mal wieder hier lese und du zu Recht lachst, ist es natürlich, bleibt auch hier die Frage, wie bei John Matrix in Commando, warum haben offensichtlich nicht US-Amerikaner immer diese super duper dudischen amerikanischen Namen?
Ja.
Wie John Matrix oder Max Walker. Ja, und dabei, ich meine, Mia Sara kommentiert sogar, dass er schlechtes Englisch spricht.
Ja.
Komisch. What? My English is perfect. Time Cop, Peter Himes, übrigens auch hier als Kameramann tätig, basiert auf einer Comicreihe, von der ich nie gehört habe. Du?
Nein, ich habe auch, also weil sowas interessiert mich ja dann immer so ein kleines bisschen. Ich habe mal reinguckt, also es war, also Comicreihe ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt. Es gab halt eine Anthologieserie von Dark Horse, die auch im Vorspann genannt werden. Das sind die dann später Sin City veröffentlicht haben, Hellboy, ja, Grendel und ach, keine Ahnung, andere, sagen wir mal, sehr prestigereiche Projekte von durchaus prestigereichen Zeichnern und Autoren. Und die haben halt eine Anthologiereihe gehabt und haben da ein paar Sachen ausprobiert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war Time Cop halt eine Story in drei Teilen, die halt in drei Heften da mal erschienen ist. Also sagen wir mal, der riesen erfolgreiche Überknaller scheint es jetzt erstmal so nicht gewesen zu sein, weil ansonsten hätten sie die Serie auch fortgeführt.
Ja, der Comic nicht, aber es gibt eine Fortführung hier von Time Cop, der Film, ne?
Das ist wahr, ja. Das ist richtig, ja. Genau, nee, das damit erstreckt sich auch mein Wissen um die Comic-Vorlage, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du bist ein Fan des Films, zumindest macht es so den Anschein, denn als wir den Film aufbrachten letzte Woche, sagtest du gleich, ach, den kann ich dir leihen.
Nein, also. Ich bin kein Fan des Films.
Tatsächlich. Nein,
überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den Van Damme-Filmen, die wir bisher besprochen haben, finde ich den tatsächlich am gelungensten, am sympathischsten oder am ambitioniertesten vielleicht sogar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die erste halbe Stunde, lass es mal auf die erste Dreiviertelstunde erweitern, finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ja. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Dachte so bei mir, das ist auch tatsächlich ein guter Auftakt für eine Fernsehserie. Ich meine, sowas wie Sliders. Ich glaube, es gibt auch sogar eine Time-Cop-Fernsehserie, oder soll eine geben? Ich weiß es nicht.
Es gibt Time-Tracks, falls du dich daran noch erinnerst.
Ja, oder Time-Tunnel. Aber nee, ja. Ich glaube, sowas mit Time-Cop gab es auch. So, oder soll es geben. Anyway. Aber diese ganze Idee von einem Institut, das im Prinzip darüber wacht, dass halt keiner zurückgeht und was ändert. Ich fand auch die Idee, dass sie praktisch die Relativitätstheorie, ich glaube ja, dann halt so eine Art Wurmlöcher halt erzeugen, in der sie dann praktisch in der Zeit reisen. Fand ich auch ganz, ganz drollig. Das sieht auch alles wirklich gut aus. Ich finde also gerade diese historischen Setpieces, ja. Finde ich ganz charmant, also New York in den 20ern zur Weltwirtschaftskrise. Selbst der kleine Ansatz da am Anfang mit den Südstaaten-Soldaten und so. Das funktioniert alles tatsächlich alles sehr gut. Man erfährt nicht zu viel über die Logik dahinter. Damit tut sich der Film großen Gefallen. Weil er muss nicht anfangen, irgendwie zu erklären, warum was funktioniert, sondern sagt nur, das funktioniert halt so. Und wenn wir auf diese drei Sachen achten, dann kommen wir uns auch nicht in die Quere. Wenn der Film das bis zum Ende durchhalten würde, dann wäre das sehr, dann wäre der Film sehr viel besser. Tut er aber nicht, weil er etwa auf der Hälfte des Films feststellt, oh, also um das Interesse jetzt hier groß zu halten, jetzt muss es persönlich werden. Und dann wird es halt ehrlicherweise, ist halt so ein 90er Actionfilm dann irgendwann.
Ja.
Eine Möglichkeit, Van Dammes Fokuhila in die 90er zu packen, wo er damit nicht weiter auffällt eigentlich, aber anyway.
Ich finde es nicht so schlimm, weil es ja der Film eigentlich von nicht Minute 1, aber so ab Minute 10 sehr deutlich macht, dass eben dieses Thema zurückkommt. Ich meine, wir haben ja einen Zeitreisefilm, wir wissen, es ist ein Zeitreisefilm und wir sehen eben, wie im Jahr 94 eine nette, unschuldige junge Frau, die mutmaßlich schwanger ist, das ist relativ klar, ich glaube, dafür muss man nicht allzu sehr zwischen den Zeilen lesen, umgebracht wird. Ja. Und dann sagt der Film eben 10 Jahre später, Zeitreisen sind möglich. Und ich weiß, dass das kommt, also dieses persönliche Ding. Deswegen sagen wir mal, kann ich auch zwangsläufig nicht enttäuscht werden, dass es eben kommt.
Nein, enttäuscht, enttäuscht natürlich nicht, klar, weil es ist, wie sagtest du vorhin, das stinkt ja auch wirklich dreimal gegen den Wind. Ist ja auch so, stimmt ja auch. Ist auch in Ordnung. Ich meine, es funktioniert ja durchaus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber das Problem ist halt häufig bei Zeitreisen, dass sie. Ja, sie schreiben sich in logische Ecken und sind nicht clever genug, da auf, wir sagen, zumindest charmante Weise rauszukommen. Ja, und das auf einmal stellen sich nämlich tatsächlich Fragen, wie das funktionieren soll, die sich halt in der ersten Dreiviertelstunde überhaupt nicht gestellt haben. Ja, ich meine, dann, also wenn Max Walker dann
Entschuldigung.
Ja, es ist, ja, mein Name ist super. Wenn der da halt in das Büro seines Ex-Partners kommt und ihm halt sagt, die Technologie, die du hier benutzt, um dich zu bereichern und so, und dann darf er ein bisschen Haut drauf und Schluss machen, was auch alles toll aussieht. Das reicht völlig. Es ist in Ordnung. Ich meine, das ist offenkundig sein Job und dann ist gut. So, und wenn dann der Film im Prinzip halt weitergehen würde und sagt, okay, jetzt muss er jemanden aufhalten, der halt in der Zeit zurückreisen will, um irgendetwas zu ändern, und was, keine Ahnung, Dramatisches, dann wäre das auch immer noch in Ordnung. Aber dass nun praktisch all das, was er da ändern muss, und sie machen ja ein ganz schönes Fass auf,
ja,
mit Terrorismus und mit illegalen Finanzierungen von Präsidentschaftskandidaten. Im Übrigen auch interessant, dass der Film damit erstaunlich aktuell ist.
Ja, ne? Dachte ich auch ein, zwei Mal.
Creepy. Also vor allem der Spruch irgendwie, wenn der Mann im Weißen Haus reich ist, dann muss er sich von jemandem rechtfertigen. Ja, interessant.
Sie reden auch einmal, wird auch über, läuft im Hintergrund ein Fernseher und sie reden irgendwie von der White Supremacy Party oder so,
ja,
die
jetzt
doch so ein bisschen ins Hinterrücks geraten ist bei den Präsidentschaftswahlen. Ich dachte, ja.
Erstaunlich, ne? Genau, jedenfalls. Sie machen mega Fass auf. Und letztendlich, die einzige Möglichkeit, um das ganze Schlamassel da in irgendeiner Form aufzulösen, ist, seine schwangere Frau zu retten. Und da fällt sie für mich auseinander. Tatsächlich. Weil sie dann auf einmal anfangen, eben mit diesen Albernheiten, so dieses irgendwie, dann kommt er zurück aus der Vergangenheit, und in der Zwischenzeit hat aber eben hier Ron Silver, also McCoom, offenkundig schon wieder was anderes geändert, und keiner seiner Kollegen erinnert sich daran, dass sie mal Kollegen hatten, und die ganze die Zukunft ist halt jetzt anders und so. Und das sind so Sachen, denke ich mir, nee, aber das kannst du anders lösen. Ich meine, ich verstehe, dass das natürlich, das sind witzige Momente in Zurück in die Zukunft.
Ja.
Es sind eben auch durchaus so Sachen, was ich kann, und Butterfly-Effekt arbeitet damit auch sehr, sehr viel. Dass halt nur der Hauptdarsteller noch weiß, wie halt die Vergangenheit wirklich mal lief. Und das ist in Ordnung, aber wir haben hier ein Institut, das es seit offenkundig mehr als 10 Jahren gibt, die nichts anderes zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass niemand die Vergangenheit ändert. Vielleicht sollten sie auf die Leute hören, die aus der Vergangenheit zurückkommen. Weißt du, nichts. Ich habe vor 3-4 Tagen habe ich Source Code gesehen, der immer sehr gut ist. Also für mich irgendwie so die einzige filmische Variante von Quantum Leap, also Zurück in die Vergangenheit.
Ja, oder täglich grüßt der Murmeltier.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber ich fand halt also gerade dieses Springen in andere Körper und so, fand ich halt, das wirkte halt schon alles sehr basierend auf der Serie, zumal Scott Bakula ja auch einen kleinen Gastauftritt hat als Stimme zumindest von seinem Vater. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie da sehr dran gedacht haben. Aber auf jeden Fall, selbst da hast du halt dieses Debriefing. Ne? Das ist praktisch der aus der Vergangenheit kommt zurück und muss erstmal erzählen, was er erlebt hat, und kriegt zu hören, was die anderen wissen. Das ist, ich meine, weißt du, nichts, das ist ganz einfach. Das ist wirklich ganz einfach. Einfach nur zu sagen, okay, Max, du kommst gerade aus der Vergangenheit, was hast du denn da erlebt? Erzähl mal. Ach was, ist interessant, Kennedy ist gar nicht erschossen worden? Ja, sowas in der Richtung. Oder, das tun sie nicht, ganz im Gegenteil. Der Matuszak, Matuszak, wie auch immer er ausgesprochen wird, steht die ganze Zeit da und denkt sich, ja, wie jetzt, nie von gehört, was soll das? Du, was ist denn los mit dir? Was ist denn das? Wer schreibt denn sowas? Und das sind halt so Momente, wo ich den Film halt einfach komplett verlassen habe.
Ich finde, das ist jetzt sehr, sehr viel gesagt. Ich kann nicht auf alles eingehen, ich werde zwangsläufig Sachen vergessen. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Defensive für den Film.
Okay.
Ich finde den ganz toll.
Okay.
Ich finde den sehr, sehr unterhaltsam. Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag diese ganze Phase von Verdammt schaffen, als er eben noch nicht so Videothekenkost war, aber er war so ein bisschen so seiner Martial Arts Phase entkommen und hat eben Filme gemacht wie Hard Target oder dies hier oder Sudden Death ein Jahr später. Also er hat wirklich konventionelle Actionfilme gemacht, die vielleicht 5 Jahre zuvor noch Bruce Willis gemacht hätte.
Ja.
Bruce Willis wiederum geriet so ein bisschen in die zweite Liga, bevor er Pulp Fiction gemacht hat und machte plötzlich irgendwie Sachen wie die Hafencops sind unterwegs oder so oder Color of Night und sowas. Also ich habe das Gefühl gehabt, eine Zeit lang waren da mal eine größere Nummer im Kino als Willis.
Ja.
Und ich mochte die Phase eigentlich ganz gerne. Und dann eben irgendwann nicht mehr. Dann kam The Quest und irgendwann, ja gut. Mag ich gerne. Ich mag, dass er sich irgendwie immer noch so auf seine Wurzeln beruft. Es gibt ein paar Martial-Arts-Szenen, aber es ist im Großen und Ganzen eher konventionelle Action. Also Leute schießen, es fliegt was in die Luft, Oberkörper wird fällt auseinander. Fast schon so ein bisschen Randy Harlan'scher Humor, grausamer Humor. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam. Er hat tatsächlich mit seiner Prämisse, er hat Probleme mit der Schlüssigkeit seiner Prämisse. Klar, wenn du eben sowas hast wie Zeitreisen, eben nur in die Vergangenheit möglich, aber ein offenbar korrumpiertes System, will heißen, Bösewichter haben sich die Möglichkeit geschaffen, auch in die Vergangenheit zu reisen und eben dort Dinge zu verändern, hast du von Sekunde 1 ein Problem. Denn der erste Bösewicht, der nur ein bisschen was in der Birne hat, wird sagen, okay, ich sorge dafür, dass dieser hier das TEC-Dingens da niemals, Time Enforcement Commission, niemals in Existenz gerät, indem ich einfach, keine Ahnung, die Urgroßeltern aller Beteiligten umbringe.
Ja.
Macht aber keiner. Also so schlau ist ja keiner der Bösewichter in dem Film. Die reisen alle nur
Genau. Er versucht das ja einmal kurz aufzumachen, dem halt der, keine Ahnung, Dr. Schaufhausen oder wie er da heißt. Ja. Kastenessen oder ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Ich fand es auch sehr lustig. Dieser eine kommt, der eine herkommt am Anfang rein und sagt, Dr. Künstenwutzkersen hat an dieser Maschine gearbeitet.
Ja, jedenfalls, dessen Maschine, die ja noch, also der Prototyp ist ja nicht kaputt gemacht worden und so. Ja. Und das wird einmal kurz erwähnt, dann reist er zurück. Seine Kollegin wird dann auf einmal unzeremoniös doch erledigt. Und dann wird dieser Punkt komplett fallen gelassen. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu sagen habe, außer dass ich finde den eben sehr schön aufgrund seiner Art und Weise der Inszenierung. Also ich denke, dass Time Cop lebt wirklich von der Qualität seiner Macherart, weniger als vom Plot. Den finde ich zwar ganz hübsch. Mhm. Die Idee ist hübsch, es sind hübsche Einfälle drin, auch so ein paar Überraschungen. Also ich muss sagen, jetzt selbst ich habe den Film bestimmt jetzt zum 6., 7. Mal gesehen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass hier Gloria Rubin heißt, die Darstellerin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihre Figur heißt. Sarah. Fielding? Ja, genau, Sarah Fielding, dass sie sich dann irgendwie als böse entpuppt. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, dass ich denke, stimmt ja, okay. Egal, der Film verkehrt das dann später wieder ins Gegenteil, aber drauf geschissen. Ich finde die Idee auch hübsch, dass hier Ron Silver in die Vergangenheit reist, um sein eigenes, auch leicht korruptes, aber noch nicht so ganz korruptes Arschloch-Ich davon zu überzeugen, noch ein größeres Arschloch zu werden. Das sind eigentlich schöne Einfälle. So von wegen hier, die Saat ist schon gesät, ich mach dich jetzt noch ein bisschen böser und spor dich zu größeren Dingen an, als du vielleicht in der Lage bist, als die, auf die du selber kommen würdest. Zu schurkischeren Großtaten. Also, da sind hübsche Ideen drin, aber im Großen und Ganzen der Plot, ja, du hast recht, also da ist nichts drin, was jetzt nicht Zurück in die Zukunft, Quantum Leap oder sowas in der einen oder anderen Form so oder so ähnlich schon gemacht hat.
Oder besser.
Oder besser gemacht hat auch teils. Aber ich finde eben die Art der Inszenierung sehr gut. Ich finde die Darsteller alle relativ charismatisch. Es dauert immer so eine Weile, bis ich mit Ron Silver als Schurke warm werde. Mhm. Aber ich finde ihn doch gegen Ende sehr, sehr, sehr stark.
Das ist aber auch zum Beispiel so ein Punkt, weil ich irgendwie denke, das erste Mal, ich meine, Kenneth Welch, also Wyndham Earl aus Twin Peaks taucht am Anfang auf und macht eine gute Figur. Und dachte mir, wenn der dabei ist, dann ist er auch bestimmt der Bösewicht. Und dann ist er raus aus dem Film, kommt nie wieder vor. Schade. Das ist ein hervorragender Schauspieler gehabt, genau für diese Form der Rolle egal. Dafür aber der andere Typ mit dem Bart, der schon so aussieht wie der aus Die Hard.
Ja, genau. Alan Rickman, ja, stimmt. Hm.
Und ich dachte eigentlich gerade mehr an Alice, aber egal.
Ach so, ja, natürlich.
Ja, so, aber auf jeden Fall dachte ich mir, ja, okay, aber praktisch den sofort, mit der Beleuchtung und der Art und Weise, wie er halt aufgenommen wird, halt sofort im Prinzip die Option zu geben, dass er der Oberschurke sein könnte, fand ich ihm auch so schade. Dieses andere Ding, ich glaube, der Film wäre zum Beispiel doch deutlich cleverer gewesen, wenn er eben nicht der Schurke gewesen wäre. Und dann kriegt man irgendwann mit, dass eben der Bösewicht aus der Zukunft tatsächlich er selber ist, der ihm im Prinzip der ihn dann verleitet oder irgendwas in der Richtung. Anstatt das halt in der zweiten Minute im Prinzip schon deutlich zu machen. Aber das ist eben das Problem. Ich meine, ich finde den Film tatsächlich charmant. Ich habe Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde den ja wirklich toll. Ich finde ihn sehr ambitioniert. Also gerade für einen Van Damme-Film finde ich ihn halt sehr, sehr ambitioniert. Und wundere mich dann aber dann doch ab und an mal so ein bisschen, dass sie sich dann wiederum nicht so richtig getraut haben, um die Sache eben wirklich komplett dem eigenen Interesse praktisch zu führen und dann eben zu sagen, hey, jetzt machen wir mal einen richtigen Zeitreisefilm. Und Van Damme kann halt tatsächlich richtig mal zeigen, was er schauspielerisch so leisten kann. Was ja nicht sehr viel ist, aber trotzdem.
Ja.
Ja, ich finde, es sind halt, deswegen sage ich halt, die erste halbe, dreiviertel Stunde finde ich halt ganz, ganz toll. Und dann ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, verliert er so ein bisschen die Luft, habe ich so das Gefühl.
Ja, inhaltlich, ja, ich glaube, ich hatte es jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, ich finde, inhaltlich ist der Film auch nicht so besonders stark, er ist relativ konventionell, nicht, weil ich die Geschichte anderswo schon gesehen habe, gibt es sicher schon tausendfach, wie gesagt, in Quantum Leap hatte 150 Episoden irgendwo oder so, wird das so oder so ähnlich schon aufgetaucht sein zuvor, aber ich finde, es lebt eben wirklich von den Darstellern. Ja, Van Damme spielt eigentlich immer nur eine Variation der Figur, die er immer spielt, es ist so ein bisschen selbstironischer, was ich gut fand, er kommentiert eben, es wird die Tatsache, dass kommentiert, dass er eben schlechtes Englisch spricht. Ich glaube, es wird auch fast schon so ein bisschen ins parodistische Extrem getrieben, dass er eben in jedem seiner Filme erstmal einen eindrucksvollen so Split machen muss. Also die Szene hier, wo auf ihn getasert wird und er dann springt irgendwie aus dem Stand zwischen diese zwei Küchenblöcke. Das ist einfach, das ist schon so ein bisschen Meta, also vom Sinne von, ihr habt alles gesehen, jetzt zeigen wir euch mal was richtig Absurdes. Also nicht nur, dass er im Halbschlaf so einem Taserfeuer ausweichen kann.
Ja, während es abgefeuert wird.
Während es abgefeuert wird, also er macht, glaube ich, als es abgefeuert wird, die Augen auf und hat die Schnelligkeit zu reagieren, von der Couch zu springen, um diesem Ding auszuweichen.
Ja. Okay, aber das finde ich halt wieder, das sind wieder so Sachen, die ich halt tatsächlich auch charmant finde.
Ja.
Ich finde schon, immer nochmal, er macht eine verhältnismäßig gute Figur. Ich war eigentlich tatsächlich eher erstaunt, dass Mia Sara relativ hölzern daherkommt. Also ich hatte sie aus Ferris macht Blau deutlich besser in Erinnerung.
Ja, ich musste immer an Legend denken.
Aber. Ja, Legend natürlich auch, ja. Zum zweiten Mal erwähnt heute, ja.
Ja, wann hat man schon mal die Gelegenheit?
Ja, ich mal. Ja, aber wie gesagt, das ist, nein, also für nochmal, für einen Van Damme-Film finde ich den verdammt gut.
Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, auf welchem Mist das gewachsen ist, aber es kommentiert natürlich auch so ein bisschen den Hang des zeitgenössischen Actionfilms, zumindest Anfang der 90er, nach jedem gewaltsamen Tod irgendwie einen coolen One-Liner hinterher zu schicken. Wahrscheinlich Arnie inspiriert. Und ich finde zum Beispiel ganz lustig, wenn hier Van Damme den einen da nach ins Jenseits befördert, nachdem er hier mit flüssigem Stickstoff da halb gefroren wurde und er eben dem Oberkörper wegtritt und dann irgendwie sowas sagt wie, ja, ich hätte Freeze sagen sollen, sagt er, als dann Ron Silver ins Bild tritt, natürlich schon, weiß ich, eine Minute, nachdem der Schurke schon tot ist und der One-Liner dann eigentlich zu spät kommt.
Ja.
Und es ist ganz lustig, also das sehe ich auch so ein bisschen als kleinen Meta-Kommentar auf die Mechanismen dieser Art von Film, den wir hier eben sehen. Also der Film ist sich schon, glaube ich, sehr bewusst darüber, was, was er kann oder was er zu leisten hat und was eben nicht. Und ich glaube, Peter Himes macht einfach das Beste draus. Manchmal kann er so der Plattheit des Drehbuchs nicht entkommen, zum Beispiel in diesen Momenten, wo wir zweimal diesen irischen Kopf sehen und ich weiß nicht, da sagt er nur, poor bastard, tomorrow might have been a brighter day.
Ich glaube, es war kein Kopf, sondern war das nicht
Der Portier, ne? Stimmt. Und da siehst du eben, okay, da kann selbst Peter Himes nicht ausrichten gegen diesen dummen, blöden Einfall des Drehbuchautors. Mhm. Aber manchmal sind eben so Momente drin, zum Beispiel erinnerst du dich an die Szene, als hier der schurkische Ex-Partner von Van Damme da an seinem Büro sitzt, kurz vor der dieser Weltwirtschaftskrise da in seinem 1929 in seinem New Yorker Büro und der umkreist da mit seinem Kuli irgendwelche Sachen in der Tageszeitung und die Kamera klebt an der Kulispitze. Ich fand, das war eine super Idee. Mhm. Also ich habe das so auch in keinem anderen Film gesehen und da fiel mir dann spontan Remy und Tapert ein, die ja in den Credits genannt werden als ausführende Produzent und dachte, okay, das ist so ein Remy-Einfall irgendwie.
Ja.
Das ist eine komplett absurde Kameraperspektive.
Ja, stimmt.
Und da finde ich den Film eben, da glänzt er. Also in solchen kleinen Momenten, die mich einfach visuell begeistern. Die Narbe in Ron Silvers Gesicht. Wie gesagt, der stickstoffkalte Oberkörper, das Coolie-Ding. Hier die Aufprall-Abprall, wie auch immer was. Dieser Schutzwall, der am Ende dieser Strecke steht, mit derer sie hier in die Vergangenheit reisen.
Ja.
Oder Van Damme sagt, hier die roten Flecken, weißt du Bescheid.
Ja. Ja,
das macht Spaß.
Ja, doch, durchaus. Wobei ich ja fast das Gefühl habe, also genau in solchen Momenten hatte ich halt eher so ein bisschen den Eindruck, dass der Film, also so in einer Linie ist halt so mit, was weiß ich, keine Ahnung, Demolition Man oder sowas.
Ah, absolut, ja, stimmt. Super Parallele.
Ja, aber das ist nicht das Schlechteste, ganz im Gegenteil. Ich finde auch durchaus, dass der Film, der ist halt da sehr charmant an diesen Stellen und er macht einfach mal das Beste aus dem, was er so zu bieten hat. Ich habe halt nur das Gefühl, er hätte Potenzial für deutlich mehr. Auch mit Van Damme. Also ich meine, ich möchte nicht mal sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass sie irgendwie das runtergedummt haben, damit er halt irgendwie mehr Splits machen kann oder so und nicht überfordert wird. Also das Gefühl habe ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe halt schon das Gefühl, dass sie wirklich immer gucken wollten, okay, was kann denn der eigentlich als Schauspieler? Und ich finde, was er macht, ist nicht verkehrt.
Weil du gerade Judge Dredd erwähnt hast, das brachte mich auch noch auf seine Idee. Nee, was? Demolition Man hattest du erwähnt.
Genau.
Richtig. Demolition Man wollte ich auch sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Judge Dredd komme. Das ist auch so ein Film, bei dem ich mir oft gedacht habe, der ist auch nicht verkehrt, aber gerade wenn man mir eben die Zukunft zeigt, der Film, wie gesagt, ist von 94, der Film spielt aber 2004, zu Teilen zumindest. Ich hätte gerne interessantere Zukunft gesehen.
Ja.
Den fehlt einfach so ein bisschen auch so ein etwas brillanterer, wie soll man das nennen, Futurist Production Designer, der da irgendwie für sie arbeitet, ein Sid Mead oder?
Ja, es reicht doch irgendwie ein bisschen Plastik irgendwie auf ein Auto zu klemmen, damit so halt der Spinner aus Blade Runner. Und wenn das noch nicht reicht, dann lassen wir ihn halt nochmal im Regen einer Regenrinne mit drei Fingern hängen. Also.
Ich dachte, also ich hätte mir auch jemanden gewünscht, Ken Adams, Sid Mead, von dem Menschen, die Filme wie 2001 oder Blade Runner oder so gestaltet haben, von denen ich gedacht hätte, ja, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie die Zukunft aussehen könnte. Also bestimmte Dinge nehme ich dem Film nicht übel, dass der Film eben immer noch so propagiert als TV-propagiert als die Zukunft der Propaganda oder der Kontrolle über die Menschen ist. 94 kann man das noch machen. Wir hatten das ich glaube, dasselbe Gespräch bei Tomorrow Never Dies. Ich glaube, das war 98, da konnte man das, glaube ich, schon nicht mehr machen. Da konnte man nicht Internet ausklammern aus der Wahrnehmung.
Nein, aber 94. Aber ganz ehrlich, sowas eben, aber ich meine hier, Strange Days ist von 95 und ist am Klassen interessanter.
Was das ja, es ist interessanter, du hast recht. Also das fehlt dem Film. Er ist visuell nicht interessant, leider. Die Uniform, die Automobile, alle Gerätschaften, mit denen die da, das ist alles so, ja, es ist so ein industrielles, brutales Design, aber es ist nicht ansprechend.
Was auch so seltsam ist, finde ich, meine, diese komische Kapsel, in der sie halt in die Vergangenheit geschleudert werden, die erinnert mich ja so ein bisschen an den Katapultstart aus Kampfstern Galactica. Was okay ist, finde ich, das ist auch, wie soll ich sagen, so beam-movig genug, also ist okay. Aber wo ist denn eigentlich diese Kapsel? Und warum brauchen sie nicht beim Wiedereintritt in die Zukunft?
Na, die fährt jedes Mal vor diese Betonwand und geht kaputt und dann bauen sie eine neue. Du hast ja recht, wo bleibt die? Ne? Ja. Die beschleunigt ja auf eine hohe Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob die namentlich genannt wird, aber sieht so aus wie jetzt über 100 Stundenkilometer. Mhm. Und wir sehen dann quasi, sie verschwinden kurz vor dem Aufprall in diese Betonwand.
Ja.
Aber klar, ne, wenn die in der Vergangenheit landen, ist sie nicht da. Überhaupt, wie die geografisch dort verortet werden können, wird auch niemals so klar gemacht. Also offensichtlich muss einfach hier der Nerd, der sich hier Virtual Reality Filme mit Nackerten anguckt,
ja,
einfach nur ein paar Parameter eingeben und dann kann man quasi jemanden in die Vergangenheit transportieren und mitten so im Flug in den eigenen Tod quasi wieder platzieren in der Vergangenheit.
Das ist aber auch so ein Trope, oder? Mhm. Also wir sagen so, der langhaarige Nerd mit fusseligem Bart und Hawaii-Hemd, der komische Sprüche reißt. Gibt's in jeder zweiten Science-Fiction-Serie oder ich meine selbst bei hier James Bond, GoldenEye und so. Das ist dafür könnte ich ja mal Joss Whedon küssen, dass er so eine Standards dann auf den Kopf stellt. Aber das geht mir auch so echt auf den Sack.
Also als ich den sah, also beziehungsweise kurz bevor wir ihn sehen, sehen wir eben diese nackte Frau, die sich da auf diesen Laken rumräkelt.
Ja, ja.
Habe ich richtig die Rädchen gesehen, die da im Hintergrund ratterten. So von wegen, wie schaffen wir es in dieses, weil du sagtest B-Movie zu Recht, dieses hochbudgetierte B-Movie irgendwie eine Nacktszene reinzubringen. Mia Sara will das nicht machen.
Ja.
Gloria Room, die einzige andere nennenswerte Frau in dem Film, hat keinen wirklichen Anlass, sich zu entblößen.
Ja.
Was machen wir? Ach, ich habe da diese tolle Idee für diese Szene. Und dann sehen wir eben so völlig aus dem Nichts einen harten Schnitt.
Ja.
Eine Frau, die sich komplett unbekleidet wie auf Laken geregelt und der Film suhlt sich so ein bisschen drin für eine halbe Minute, bis er dann sagt, ach nein, hier guck mal, ist ja alles nicht echt. Ich sag das vollkommen wertfrei. Der Film ist, was er ist. Es ist okay. Das ist okay.
Ja, so kann man das natürlich, also wenn man möchte.
Er kennt sein Publikum.
Ja, das in der Tat. Ja. Ich könnte ohne sowas leben, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja. Also offensichtlich, ich mag ihn ein bisschen lieber als du, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Wir hatten eben immer die Situation noch andersrum.
Genau.
Ich hatte Spaß. Bis auf das Ende. Das Ende ist mir so ein bisschen immer zu versöhnlich. Aber dann ist es wiederum so ekelhaft verkitscht versöhnlich, dass es mir fast schon wieder Spaß macht.
Ja.
Dieser furchtbare kleine Junge.
Ja.
In diesem karierten Weste.
Ich frage mich auch immer so ein bisschen, ich meine, er sieht da seinen Sohn zum ersten Mal, von dem er halt nichts weiß. Und schließt ihn sofort in die Arme und liebt ihn offenkundig und plant schon wie das nächste Baseballspiel. Das ist so, ja, okay.
Weil er tief innen vielleicht durch diese ganzen Zeit hin und her Verschiebungen weiß, schon irgendwie lange mit diesem Gedanken gelebt hat und ihn aber einfach nicht wahrgenommen hat, der Bewusstwerdung.
Ohne unnötig nochmal Butterfly-Effekte halt erwähnen zu wollen, aber das ist zum Beispiel relativ gut gelöst, ja? Dass dann eben offenkundig dass die Erinnerungen an ein nicht gelebtes Leben dann auf ihn einprasseln und sowas. Warum nicht?
Ja, das stimmt. Also hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Mir tut der Junge so ein bisschen leid. Überhaupt der ganze Look, in dem Mia Sara auch wieder auftritt, das ist maximal unattraktiv, aber eben auch ein bisschen so der Zeit geschuldet, in der der Film entstanden ist. Also 94 war keine gute Zeit für Mode. Und die beiden sehen ab aus, als seien sie irgendwie aus einer irgendwie Ranch im mittleren Südwesten gefallen. Also der Junge im Jeanshemd und mit dieser Weste und Papa, in der Schule werde ich verkloppt, die Kinder sagen, ich bin ein Nerd. Weißt du?
Ja.
Wieso muss ich das immer anziehen? Ich will Ice-T und NWA T-Shirts tragen. You're not a nerd, you're my little Rodeo Rider. Come on. Was treibt Mia Sara und Van Damme um, ihr armes Kind so anzuziehen? Ich meine, ich sage das als Vater eines Kindes, das ein paar Jahre jünger ist, aber mein Sohn würde niemals sowas mit sich machen lassen. So ein Scheiß.
Ja.
Egal.
In der Tat. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass ich eigentlich keine Ambition habe, Van Damme beim Sex zu sehen.
Ja.
So nebenbei erwähnt und schon gar nicht zweimal.
Also mir ist das allemal lieber, als ihn nochmal da vor dem Fernseher zu sehen, auf dem er das Video abspielt, der Mia Sara zeigen.
Ja,
wo ich mir dann denke, guckt er sich das jeden Abend an? Kommt er jeden Abend heim und sagt, I'm so depressed. I'm going to watch that video again. Ja, ich verstehe Van Damme nicht, aber gut. Naja, Van Damme sieht eben, er hat hart trainiert für diesen Körper, da muss man ihn auch zeigen. Ich bin mir sicher, sowas lässt er garantiert vertraglich festschreiben, solche Szenen. Mhm. Bury me as Saras, body under my body.
Oh, weia. Nee, ja, aber wenn ansonsten, ja, wird nette B-Movie-Kost. Ich hab ja Spaß dabei.
Okay.
Wobei, haben wir denn dann beim nächsten Mal Spaß?
Ich habe die Befürchtung, wir machen etwas, das in der nächsten Woche einige Podcasts machen würden, aber ich glaube, unser Podcast ist der einzig hörenswerte zum Thema. Es ist so eine mittelgut etablierte, glaube ich, Tradition, dass wir, wenn ein neuer Tarantino rauskommt, wir auch darüber reden. Das haben wir zumindest gemacht mit Django Unchained damals und dann wieder mit Hateful Eight.
Genau.
Beide Filme, glaube ich, mag ich seit Erscheinen weniger gerne als zu dem Zeitpunkt, als wir drüber geredet haben.
Ich habe sie beide nicht gesehen, seitdem wir drüber geredet haben.
Wir schon nochmal. Ich glaube, wir haben Hateful Eight rausgeholt als letztes Silvester, weil das so der klassische Tag, vor allem wenn man ein kleines Kind hat, wo es dann heißt, okay, das Kind ist im Bett, wird erst wieder um Mitternacht aufgeweckt, jetzt haben wir so ein 2-3 Stunden Zeitfenster, was machen wir damit? Wir gucken uns einen über 3-stündigen Film an.
Ja.
Und ja, das war Hateful Eight. Aber darüber reden wir jetzt mit nicht nächste Woche. Wir reden nämlich über
Once Upon a Time in Hollywood.
Richtig. Und das war's auch schon. Ich glaube, das ist auch alles, worüber wir reden. Und ein bisschen über Tarantino im Allgemeinen. Also wenn man uns zuhören will dazu, dann kann man uns zuhören.
Ja. Ich denke auch, ja. Und da ich davon ausgehe, dass der neue Tarantino ja auch dann bestimmt wieder so an die 4 Stunden geht.
160 Minuten und damit, ich glaube, länger als Inglourious Basterds, den ich jetzt vor 2-3 Tagen nochmal geguckt habe. Und ich war überrascht, wie zackig der rum ist.
Echt,
ja? Weil Tarantino neigt ja schon in den letzten Jahren extrem dazu, zu unter 3 Stunden mache ich es nicht mehr.
Ja. Naja, ich bin jedenfalls sehr gespannt und wenn ihr da draußen auch gespannt seid, dann hört uns doch beim nächsten Mal wieder zu.
Genau. Adios.
Bis denn. Ciao.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.